den 18. Vers aus dem, ersten Kanto, Kapitel 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Nashta Rayesho Apatresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamam Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Nashta Prayesho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat-yutama-shloke Bhakti-bhavati-naishtiki. Übersetzung: Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem Reingeweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Erläuterung: Hier wird das Mittel beschrieben, das alle unglückverheißenden Dinge im Herzen, die als Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung angesehen werden, beseitigen kann. Leidet ihr manchmal? Manchmal. Hier wird jetzt das Mittel beschrieben, um diese unglücksverheißenden Dinge im Herzen zu beseitigen, die uns ja als Hindernisse erreichen. Das Mittel ist die Gemeinschaft mit den Bhagavatas. Es gibt zwei Arten von Bhagavatas, nämlich das Buch Bhagavata und den gottgeweihten Bhagavata. Beide Bhagavatas sind wirksame Mittel und beide, oder auch schon eines von beiden, haben die Fähigkeit, diese Hindernisse zu beseitigen. Ein Bhagavata Gottgeweihter ist so gut wie das Buch Bhagavat, weil der Bhagavat Gottgeweihte sein Leben im Sinne des Buches führt, das voller Wissen über die Persönlichkeit Gottes und ihre reinen Geweihten ist, die ebenfalls Bhagavatas sind. Das Buch Bhagavata und die Person Bhagavata sind somit identisch. Hier ein ganz neues Konzept, was wir hören, dass also ein Buch und eine Person identisch sein können. Ein Buch und eine Person. Bestimmt mögen diejenigen, die von etwas nachdenklicher Natur sagen, wie soll das gehen? Ein Buch kann zum Beispiel nicht essen und nicht schlafen und auch nicht auf Padayatra gehen. Wieso kann der Buch und die Person jemals gleich sein? Die Antwort ist, dass das Buch spirituelles Wissen enthält und eine Person, die Bhagavat ist, sich nach diesem spirituellen Wissen richtet und somit sind sie auf der gleichen Ebene. So kann man diese Paradoxum verstehen. Der Bhagavat Gottgeweihte ist ein direkter Repräsentant Bhagavans, der Persönlichkeit Gottes. So kann man die Segnung des Buches Bhagavat empfangen, wenn man den Bhagavat Gottgeweihten erfreut. Menschliche Einsicht reicht nicht aus zu verstehen, dass man allmählich auf den Pfad der Hingabe gebracht wird, wenn man den Bhagavat Gottgeweihten oder dem Buch Bhagavat dient. Aber das sind wirkliche Tatsachen, wie sie von Srila Narada Dev erläutert werden, der in seinem letzten Leben der Sohn einer Dienerin gewesen war. Diese Dienerin war im Dienst einiger Weisen beschäftigt und so kam Narada mit ihnen in Berührung. Einfach durch ihre Gemeinschaft und indem er die Reste ihrer Mahlzeiten verzehrte, bekam der Sohn der Magd die Gelegenheit, der große Gottgeweihte und die große Persönlichkeit Srila Narada Deva zu werden. Dies sind die wunderbaren Folgen der Gemeinschaft mit Bhagavatar. Um diese Wirkungen tatsächlich zu begreifen, soll hier bemerkt werden, dass man durch solchen aufrichtigen Umgang mit Bhagavatar sicher sein kann, sehr leicht transzendentales Wissen zu erlangen, und als Ergebnis davon wird man im hingebungsvollen Dienst des Herrn gefestigt. Die Botschaften des Buches Bhagavatar müssen deshalb vom Bhagavata-Gottgeweihten empfangen werden, und das Zusammenwirken dieser beiden Bhagavatas wird dem beginnenden Gottgeweihten helfen, mehr und mehr Fortschritte zu machen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyaje Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vaishnavi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Gottgeweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Hare Krishna. Lasst uns noch einmal ein kurzes Resümee ziehen von dem, was wir in der Vorlesung über diese Verse bisher gehört haben. Es wurde in dem Anfangsvers von einem Schwert gesprochen, ein Schwert, was uns helfen soll, das falsche Ego zu zerschneiden. Viele Leute wissen nicht, dass es wünschenswert ist, das falsche Ego zu zerschneiden. Die hängen das prahlerisch und stolz raus. Zum Beispiel heute Morgen sind wir in Windeseile hierher gefahren und haben auf dem Wege einen Lastwagenfahrer überholt, der sich wahrscheinlich wegen der Aufschrift Sharanagati-Hingabe, die hinten auf unserem Auto draufsteht, gestört fühlte. Und der dann anfing zu hupen. Und dann sagten Schwester Kater und ich, es ist eigentlich schon traurig genug, dass man ein falsches Ego hat, aber es ist noch trauriger, wenn man es heraushängt. Wenn man es zeigt, es ist so, als würde man einen Tumor hervorkramen, einen stinkenden Tumor. Schaut euch mal mein falsches Ego an. Es ist kein Grund, um stolz zu sein. Es ist kein Grund, um es zu präsentieren. So, die Devotees wissen, dass es wichtig ist, diesen Tumor abzuschneiden, dieses falsche Ego zu durchtrennen. Haribol. Und auf diese Art und Weise ihr spirituelles Leben auf die Stufe der Echtheit zu bringen. Wie soll ich mich ausdrücken? Das Schwert, um das falsche Ego zu durchtrennen, ist Smaranam oder die Erinnerung an Krishna und auch die Erinnerung an meine eigene Beziehung zu Krishna. Radha Devi, kannst du das hören oder ja, ist es laut genug? Gerade eben oder geht es? Es geht. Gut. So, ja, das, wie soll ich mich ausdrücken? Falsche Ego kann nur durch Smaranam, das heißt durch die Erinnerung an Krishna und auch, dass ich ein ewiger Diener von Krishna bin, getrennt werden. Nun, um Krishna zu erinnern, was muss man da machen? Erstmal. Über Krishna hören, genau. Nun gibt es ein Problem, auf das das Bhagavatam angezogen, also zu sprechen kam. Wir haben meistens keinen Geschmack, über Krishna zu hören. Es ist uns irgendwie zu spirituell. So, wenn man nicht über Krishna hören kann, dann gibt es ein Mittel, was erwähnt wird. Man soll Dienst darbringen zu Devotees, denen man auf diese Weise dient. Und wir hatten gestern, glaube ich, festgestellt, wenn man im spirituellen Leben handelt, kriegt man langsam Geschmack. Und ihr könnt euch vielleicht selber an euer Leben erinnern. Wenn ihr mehr und mehr Service getan habt, habt ihr mehr und mehr Anziehung für Krishna-Bewusstsein gewonnen. So, wenn man denn also den Devotees dient und weiter über Krishna hört, Hare Krishna, dann passiert Folgendes. Dann wird Krishna, der im Herzen als Überseele gegenwärtig ist, sehr aktiv. Wenn Krishna merkt, dass jemand wirklich anfängt ernsthaft zu werden im spirituellen Leben durch Dienst und durch wiederholtes Hören, dann wird Krishna aktiv und kommt fast mit einer Art Besen, könnte man sagen, ins Herz und fähigt dort die materiellen Wünsche aus. Ihr werdet sehen, wenn ihr vom Padayatra zurückkommt, dann werdet ihr wahrscheinlich erstmal einen Tag schlafen, von morgens bis abends. Die Nachbarn werden fragen, was hast du denn gemacht? Aber dann irgendwann werdet ihr merken, okay, jetzt geht das Leben wieder los. Und ihr werdet merken, ihr habt gar nicht materielle Wünsche in dem Sinne mehr so, weil ihr so viel den Heiligen Namen gehört und so viel über spirituelle Dinge gehört, die ihr im Austausch miteinander erzählt habt und so weiter. So, wenn Krishna, was passiert ist in der Zeit, ist, dass Krishna im Ersten ist und eine kleine Operation macht. Das heißt, dass wir unsere materiellen Wünsche verlieren. Es ist interessant, ich habe ein Buch vor einiger Zeit gelesen. Es gibt eine Bewegung, die erklärt, wie man sich nur von Licht ernähren kann. Also eine bestimmte Frau aus Australien, die lange meditiert hat, die schon seit mehreren Jahren nichts mehr isst. Die nehmen die Energie durch die Luft und durch das Licht auf. Interessant, ne? Das ist vielleicht für die Zukunft da. Weil mich zieht es ehrlich gesagt nicht so sehr an, weil es gibt Prasadam. Also Prasadam ist wichtig, um den spirituellen Körper zu entwickeln. Aber man könnte mit dieser Methode ganz wenig Prasadam essen. Wir bräuchten also nicht jeden Tag einen Kopf voller Prasadam, einen größeren Kopf voller Prasadam, so nach dem Volumen, sondern können einfach aus der Luft die Licht, wir hätten eine Lichtmaschine sozusagen, würden gehen. Das soll funktionieren. Ich habe mich interessiert, wie das funktioniert, weil du musst 7 Tage dich total zurückziehen. Und dann nichts essen und vor allen Dingen auch nichts trinken und dann zu den höheren Wesen beten, dass sie in dir die körperliche Umstellung machen und die Lichtzellen, also Zellen, die deine Zellen so einrichten, dass sie das Licht absorbieren können. Bisschen esoterisch, ich sage nicht, dass wir, also probiert das jetzt bloß nicht mit meiner knappen Beschreibung, also da kann man das Leben verlieren bei, nicht? Also wenn, dann müsstet ihr das Buch euch besorgen, aber nicht jetzt, ich tue hier jede Verantwortung für das, was ich sage, in der Praxis, wenn das jemand ausprobieren will, also wegnehmen, das ist schon, aber was mir auffiel war, dass man in der Zeit, in der Umstellungszeit, ein höheres Wesen, also Gott, wirken lässt in sich. So muss es auch sein im spirituellen Leben. Wenn wir jemals dazu kommen, tatsächlich ganz und frei zu werden von den Anhaftungen ans materielle Leben, dann müssen wir Krishna im Herzen arbeiten lassen. Sonst geht es nicht. Nur Krishna kann unser Herz so einstellen, dass wir ohne materielles Leben, das heißt im spirituellen Leben, glücklich werden. Da muss Krishna operieren. Und das tut Krishna in dem Fall, wo ein Devotee anfängt, ernsthaft über ihn zu hören und den Devotees zu dienen. Dann wird Krishna aktiv im Herzen des Devotees und entfernt diese Hindernisse, die zum Teil so, sagen wir mal, so hoch sind wie dicke Mauern, die man nicht alleine überwinden und überklettern kann. So, wenn ein Devotee das jetzt hört und macht, und da sind wir jetzt eingetroffen, wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem Reingeweihten dient, wird durch diese Methode alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Ich möchte euch jetzt gerne einmal fragen, was ist leidvoll für das Herz? Als ich fragte, ob ihr manchmal leidet, hattet ihr ein verständnisvolles Lächeln an den Tag gelegt. Was ist es, was zwackt uns, zu Deutsch gesagt? Anhaftungen. Unsere Bedingtheit und Begrenztheit. Zweifel. Das falsche Ego, noch schlimmer. Angst. Lust. Hunger. Hunger ist leidvoll. Nach was? Nach Kalorien. Ne? Neid. Oh, das sollten viele. Rala Devi, yes. Wie bitte? Eifersucht. Wenn man verliebt ist, ja, man wird eifersüchtig. So in dem Sinne? Zum Beispiel. Eifersucht vielleicht auf das, was jemand anderes hat und was man selber nicht hat, so mehr. Ach, Krishna. Wie bitte? Unausgewogene Beziehungen. Das wird ja eine ganz traurige Atmosphäre. Jetzt, Raphael, hast du auch noch was? Fehler in anderen zu finden. Wenn man diese Neigung hat, das ist für einen selber auch leidvoll. Ja. Wenn man merkt, dass man so richtig in die niederen Erscheinungsweisen abstürzt. Ja, dass man sich ertappt, wie man wider besseren Wissens handelt. Damit zusammenhängt. Ich glaube, es fällt uns nicht schwer zu sagen, was alles leidvoll ist. Ne? Was ich als besonders leidvoll erfahre, sind meine Wünsche, spirituellen Wünsche. Und dann immer wieder mit der Begrenztheit der materiellen Energie zusammenzukommen. Dass man etwas möchte, beispielsweise dann krank ist und das nicht tun kann, was man machen möchte. Dieses Anstoßen an diese Grenzen, die einem richtig aufdoktriniert werden, das ist mir selber ein das bin ich. Also da kann man nur durch sich in Duldsamkeit üben. Gut, was in den vedischen Schriften gesagt wird, was die Ursache ist für all diese und anderen leidvollen Umstände, sind verschiedene Dinge, die man als Anathas bezeichnet. Anathas sind einfach Dinge, an die man aus Unwissenheit festhält, die einen aber in Wirklichkeit nur Leiden bringen. Zum Beispiel, jemand, der raucht. Er denkt, das Rauchen ist sehr wertvoll und hilft ihm, irgendwie angenehmer durchs Leben zu kommen. Aber in Wirklichkeit ist das Rauchen die Ursache für, sagen wir mal, für gesundheitliche Schwierigkeiten oder auch, dass man mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit so viel Kontakt hält. Also dieses Festhalten an diesen unerwünschten Dingen, und das machen viele, das ist eigentlich die Ursache für diese Leiden. Es gibt jetzt vier Kategorien von unerwünschten Dingen. Die Herzensschwächen, die Apparatas, die Wünsche nach materiellen Dingen und die Illusion über spirituelles Wissen. Als Herzensschwäche bezeichnet man die Anhaftung an Objekte, die keine Beziehung zu Krishna haben. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagt, dass dies eigentlich unser allergrößtes Problem ist, unsere Krankheit. Dass wir einfach anhaften an solche Dinge, die sich nicht in Beziehung bringen lassen mit Krishna. Und diese Anhaftung an diese Dinge halten uns immer in der Gottferne, in der Ferne von Krishna. Die zweiten der Herzensschwäche, es ist interessant, dass ihr sie alle, glaube ich, also bis auf eins genannt hat, ist die Neigung, Fehler zu finden. Diese Neigung kann sehr verderblich sein für das spirituelle Leben. Ich sehe im Augenblick in der, weil unsere Bewegung oder auch die Welt durch schwierige Zeiten hindurchgehen, sehe ich, dass die Zahl der Devotees, die Fehler finden, immer größer werden. Nicht mit diese Fehler sind ja offensichtlich, man braucht nicht so lange dazu suchen wie nach Ostereiern, also was entsetzlich schwierig werden kann. Aber solche Devotees orientieren sich nach den Fehlern, Dingen, die eigentlich schlecht gehen und schlecht sind, und sind somit in dieser Neigung drin. Fehler zu finden, ist eine Herzensschwäche. Weswegen das schlecht ist für uns ist, weil wir uns somit negativ programmieren. Nicht? Wir sehen, das läuft nicht, das läuft nicht, das läuft nicht. Und auf diese Art und Weise ist unser Gedankengut voll mit materiellen Dingen und voll mit den Schwächen von anderen oder den Schwächen einer Bewegung oder den Schwächen der Menschheit oder den Schwächen der astrologischen Konstellation und so weiter. Diese Art und Weise kann ein Mensch nur sehr schwierig Fortschritte im spirituellen Leben machen, weil er nicht an Krishna die wichtigste Unterweisung ausführen kann, an Krishna zu denken. Solch ein Mensch denkt mehr an Fehler. Es ist ganz wichtig, dass ein Devotee es lernt, von dieser Neigung frei zu werden. Das heißt nicht, dass er die Fehler nicht sieht, nicht? Aber er fliegt nicht auf die Fehler. Sieht ihr, das ist da, das liegt in der materiellen Natur, diese Fehler und Schwächen der Menschheit und so weiter. Kennt ihr diese? Es gibt richtig Zeitungen, die nur von Fehlerfinden leben. Nicht? Prinz Charles ist doch fremdgegangen mit Prinzessin Soraya. Nicht? Oder, also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber nicht, ja. Oder in Deutschland die Bild-Zeitung. Der Metzger hat der Metzgerin dies vorab gesägt. Und so wilde Geschichten. Nicht? Und je mehr man sich damit befasst, einfach bekommt man niemals auf einen Höhenflug, wo man tatsächlich die materielle Natur überwindet. Der dritte Punkt, der als Herzensschwäche angesehen wird, ist Neid auf andere. Hatte einer von euch auch gesagt. Und der vierte Punkt ist der Wunsch nach Anerkennung. So gibt es also verschiedene Anattas. Ich möchte nicht durch alle hindurch, weil sonst werden wir alle ein bisschen, denken wir nur über die schlechten Sachen nach, und dann wird unsere Vorlesung nicht den richtigen Wind kriegen in die Segel. Nicht? Man kann sich wirklich, man muss es wirklich lernen in seinem spirituellen Leben. Oder ja, einfach sich mit spirituellen Dingen auch zu beschäftigen. Erst dann wird es möglich sein, echten spirituellen Fortschritt zu machen. Ein Mensch, der nur in seinem eigenen Geist bleibt und niemals seinen Geist lernt zu fixieren auf spirituelle Dinge, wird immer im materiellen Dasein bleiben müssen, Leben für Leben. Das ist, der Geist ist extra dazu gemacht, uns festzuhalten, indem er an materielle Dinge anhaftet oder materielle Dinge kritisiert und wegbringt, also weg, wie soll ich mich ausdrücken, aburteilt. Und somit bleibt er immer voller Materie, wie ein Fesselballon. Wenn du in einem Fesselballon schwere Sandsäcke hast, dann kann der Fesselballon niemals von der Erde abheben und anfangen zu schweben und zu treiben. Das ist nicht möglich. So, dann sagen die Heiligen Schriften, gibt es noch Hindernisse, auf die wir Acht geben müssen, wenn wir tatsächlich diese Anattas, die unliebsamen Dinge im Herzen, überwinden wollen. Ein Hindernis ist seltsamerweise, oder ist interessanterweise Schlaf. Hare Krishna, dieses Hindernis kann ich im Augenblick überhaupt nicht überwinden, ehrlich gesagt. Weil man so müde ist. Für spirituelles Leben ist es aber sehr wichtig, dass man sein Leben irgendwie so einrichten kann, dass man die Morgensstunden nutzen kann mit spirituellen Übungen, wie dem Chanten der heiligen Namen, dem Lesen in den heiligen Schriften und so weiter und so fort. Nur ein Mensch, der praktisch diese Morgenstunden richtig nutzen kann, nur solch ein Mensch wird es leichter finden, im spirituellen Leben Fortschritte zu machen. Es ist manchmal schwierig für einen Menschen, der ein materielles Leben führt, sich vorzustellen, wie man um 4 Uhr morgens schon wach sein kann. Und es ist eigentlich auch von unserer westlichen Bio-Uhr ein Ding der Besonderheit. Wir sind es so gewohnt, wie Westler, irgendwie morgens so, da sind die richtigen Schlafstunden. Nicht? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr seid jünger, aber bei... Trotzdem, wenn man dann Zuflucht sucht bei spirituellen Übungen, also so Mangalartig, am besten in Gemeinschaft mit Devotees, kann man erleben, wie man auch diese Stunden spirituell nutzen kann, ohne jegliche Schwierigkeit. Vielleicht am Anfang gibt es ein bisschen Schwierigkeiten. Ein anderes Hindernis, was wir überwinden müssen, wenn wir frei werden wollen von Anattas, ist Ablenkung. Noch ein anderes ist keine Anziehung zu Kirtan oder zu irgendwas. Ein viertes ist Zorn, Gier und Stolz und ein fünftes ist kein Geschmack zu haben. Hare Krishna, ihr merkt, es ist eine Wissenschaft, diese Anattas zu überwinden. Nun, es ist eigentlich, wenn wir das hören, werden wir vielleicht ein bisschen entmutigt und denken, was ist für mich die Chance? Ich habe diese Anattas im Herzen, diese unwünschenswerten Anhaftungen. Ich habe, wie soll ich mich ausdrücken, keinen so richtigen Geschmack an spirituellen Dingen. Was ist für mich die Chance? Und die Antwort darauf ist, dass Krishna in seiner Barmherzigkeit Dinge hat, die der Devotee kontaktieren kann, und die ihm helfen können, zu Krishna zu kommen. Es gibt sozusagen in dieser Welt verschiedene Möglichkeiten, die Krishna hier hineingegeben hat und die mit ihm in Verbindung stehen. So kann man zu Krishna kommen. Zum Beispiel, wenn wir in ein Land kommen wollen, wie sagen wir nach Indien, dann gibt es in Deutschland einige Behörden, die, man könnte sie, die Visa-Behörden sind es, in denen man die Möglichkeiten bekommt, dieses Land aufzusuchen. Man geht dorthin, hält sein Passport hin und bekommt dann ein Visa. So kann man dann diesen fernentlegenen Ort Indien erreichen. Genauso gibt es Dinge, die mit Krishna in Beziehung stehen, die uns helfen, Krishna, der doch
viele von uns noch etwas fern ist, etwas weit entfernt ist, zu erreichen. Versteht ihr diesen Punkt? Daniela, ich möchte es gerne für dich nochmal wiederholen, weil du dich ganz kurz meditativ mit anderen Sachen beschäftigt hast. Das kann schon vorkommen. Genauso wie wir ein fern entlegenes Land erreichen können, indem wir das Visa Office kontaktieren, was ja mit dem Land in Beziehung steht, so können wir Krishna erreichen, leicht erreichen, indem wir Kontakt aufnehmen mit etwas, was mit Krishna in Beziehung steht. Die Sanskrit-Schriften sagen, Vishnu Arada Dhanam Sarvesham Vishnu Aradanam Param. Von allen Arten der Verehrung ist die Verehrung Vishnus die höchste, oder Krishna. Und dann in der dritten und vierten Zeile analysieren die Schriften, dass es ja nicht so leicht möglich ist, Krishna zu verehren. Was soll man dann machen? Tasmat Parataram Devi, was aber noch höher ist, ist Tadiyanam Samacharam. Das heißt, die Verehrung von Tadiya, von Dingen, die mit Krishna in Beziehung sind. Sicherlich ist das Ziel, ich möchte im Vergleich reden, Indien das höchste, also ein höheres Reiseziel, aber noch wichtiger als nach Indien zu gehen, ist erstmal der Gang in die Botschaft. Weil man da auf diese Art und Weise das Visa bekommt, um nach Indien zu kommen. Sicherlich können wir sagen, ist die Verehrung Krishnas das Wichtigste im Leben. Aber noch wichtiger ist das, was uns hilft, mit Krishna in Beziehung zu kommen. Was könnte das sein? Es gibt verschiedene Dinge, die mit Vishnu besonders in Verbindung stehen. Das erste, was genannt wird, ist, ich weiß nicht, ob ich das nur in meiner Notiz als erstes habe, ich will mal nicht sagen, das erste, was genannt wird, ist die heilige Tulasi-Pflanze. Tulasi Devi Ki Jai. Wieso denn? Eine Pflanze soll uns helfen, zu Krishna zu kommen? Das klingt ja wie aus meiner vorangegangenen Zeit, wo ich in Illusion war über diese Punkte. Eine Pflanze? Soll mir helfen, zu Gott zu kommen? Wo bin ich denn hier gelandet? Mach mal den, berechtigterweise. Weil das, wie soll man das verstehen? Diese Pflanze ist eine ganz besondere Pflanze, die es Krishna sehr lieb heißt, ist, denn ihre Blätter, wenn man sie auf den Opferteller tut, ist Krishna sehr, sehr lieb. Wieso das jetzt ist, ist eine lange, ausführliche Geschichte. Ich möchte sie ganz kurz skizzieren. Es gab einmal eine Gopi, die sehr Krishna sehr lieb war und die von Krishna in die materielle Welt geschickt wurde. Die von Radharani in die materielle Welt geschickt wurde, um dort ein besonderes Lila zu offenbaren. Diese Gopi hieß Tulasi und wurde dann verheiratet, wie es so geht, mit einem sehr, sehr aristokratischen und angesehenen Dämon namens Sankashuda. So, es hieß, dass Sankashuda nur beseitigt werden könnte, wenn er erfahren würde, dass seine geliebte Frau ihm untreu wurde. Und so nahm Krishna dann auf die Bitten der Halbgötter, die also mit diesem Dämon nicht fertig werden konnten, die Form Sankashudas ein und ging zu seiner ewigen Gefährtin Tulasi Devi, um mit ihr einen transzendentalen Austausch zu haben. So während dieses Austausches merkte, während sie so privat beisammen waren, merkte Tulasi, du bist nicht mein Mann, Sankarshuda, du bist ein anderer. Und als sie das merkte, wurde plötzlich Sankarshuda, der in der Schlacht war gegen die Suras, die Halbgötter des Universums, schwach und wurde getroffen von einem Speer und getötet. Als Tulasi das hörte, sagte sie, ich weiß ganz genau, du bist jemand anderes, gib dich zu erkennen. Daraufhin nahm Vishnu lächelnd seine vierarmige Form an. Dass du das gemacht hattest, sagt Tulasi, dass du gekommen bist und die Ursache für den Tod meines Mannes geworden bist, dafür werde ich dich jetzt verfluchen, immer ein Stein zu sein. Vishnu lächelte und sagte, erkennst du mich nicht wieder? Ich bin Krishna. Ich bin gekommen, um dich zurückzubringen in die spirituelle Welt, aus der du kurz gekommen bist, weil Srimati Radharani nicht mit dir zufrieden war. Oh, Moment, sagte Tulasi, danke, dass du mich erinnert hast. Oh ja, nun habe ich dich ja verflucht, sagte Tulasi, was sollen wir denn jetzt machen? Ach, sagte Vishnu, ich werde dich auch verfluchen. Ich werde ein Stein, das heißt der heilige Shalakamshila-Stein, und du wärst einfach eine Pflanze. Und wir werden immer zusammen sein. Deswegen kann man Tulasi-Blätter nur für Krishna benutzen. Nur für Krishna und für niemanden anders. Denn sie will mit Krishna zusammen sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur Vishnu-Erweiterung wird Tulasi dargebracht. Heubot. So, Tulasi ist also ein großer Devoti. Der zweite Punkt, mit dem wir Gemeinschaft pflegen können in dieser Welt, ist der heilige Name, der barmherzigerweise zu uns gekommen ist, auf unsere Zungen, die so viel Unfug sprechen und sich so verstrickt haben ins materielle Dasein, ist der heilige Name gekommen. Und wenn wir mit dem heiligen, der nächste Punkt, der gekommen ist in unser Leben, ist das Srimad Bhagavatam. Das Bhagavatam ist gekommen. Neulich hatte ich mit einer sehr nice Vaishnavi gesprochen, die mir sagte, im Vertrauen, du, ich muss das Bhagavatam lesen. Das gibt mir so viel Kraft und so viel Sicherheit, dass ich so ein bisschen über, ich weiß nicht genau mehr, wie sie es ausdrücken würde, aber sie sagt, das brauche ich einfach. Das stimmt, jemand, der täglich das Bhagavatam liest, der da richtig reingeht in diese Subjects und das richtig versteht, er wird von allen, er wird Erleuchtung und Wissen und auch Loslösung bekommen aus der Lektüre heraus. Der nächste Punkt, der mit Krishna verbunden sind, sind seine Devotees und ein anderer Punkt, der mit Krishna verbunden ist, sein heiliges Dharma. Das heilige Dharma ist wie ein Dimensionstor. Hier ist eine Esoterikerin, Tatjana, unter uns. Du bist, glaube ich, ein bisschen esoterisch gebildet, nicht? Ein Dimensionstor. Man geht da rein und kommt in eine andere Dimension hinein. Im Heiligen Darm tun sich immer wieder Krishna deutlich machen. Zum Beispiel habe ich neulich gelesen, ihr kennt bestimmt das Lila, ich will mal so sagen, Radharani, oder Krishna verließ ja Vrindavan und ging dann erst nach Mathura und dann nach Dwaraka. Und die Gopis waren immer voller Trennung, das Gefühle von Srimati, von Krishna, besonders Radharani. Nun, Krishna wusste davon und schickte, um die Gopis zu trösten, seinen liebsten Diener Uddhava nach Vrindavan. Uddhava sieht fast aus wie Krishna. Er hat die Hauttönung einer bläulichen Wolke. Hier kann man, ja, sie sind noch nicht so die Wolken. Hoffentlich werden sie noch ein bisschen mehr Krishna-Wolken. Und er kam, weil Krishna die Gopis wirklich trösten wollte, sagt der Uddhava, nimm meine eigene Kutsche. Das war eine ganz, eine Kutsche aus Gold. Und als Uddhava in Vrindavan ankam, waren die Gopis, redeten sie und sagten, oh, Krishna ist gekommen, und waren so schüchtern und so erfreut, dass sie sich in den Häusern auflitten und nicht zu Uddhava gingen. So, Uddhava ging zuerst zu Nanda und Yashoda und sah dabei in deren Küche. Und in den Küchen, Admatara, waren Spinnengewebe. Warum? Weil seit dem Zeitpunkt, wo Krishna nicht mehr in Vrindavan waren, hatten seine Eltern Nanda und Yashoda nichts mehr zu sich genommen. Die waren verstaubt und es waren Spinnengewebe da. So viel, sie konnten nicht essen vor lauter Trennungsgefühlen vor Krishna. Das ist Krishna-Bewusstsein. So, anyways, nachdem Nanda und Yashoda sich über mit Uddhava unterhalten hatten, ging Uddhava und traf die Gopis und las ihnen einen Brief vor, den Krishna geschrieben hatte, weil Krishna ebenfalls so viel Gefühle für seine liebsten Devotees empfand, hatte er diesen Brief geschrieben, und manchmal waren die Zeilen äußerst so schlecht geschrieben, wie sagt man, schlecht leserlich, und manchmal war auch eine Träne aus Krishnas Augen gefallen und war auf den Brief gefallen, und deswegen brauchte es Uddhava, den Schüler von Brihaspati, dem spirituellen Meister der Halbgötter, um ihn überhaupt zu entziffern. So las also Uddhava diesen Brief vor, den Krishna an die Gopis schrieb, und dabei gab es ein interessantes Detail. Als Uddhava fertig war, bemerkte es, dass eine Gopi da war, die mit einer Brahmara, wie sagt man zu Deutsch? Hummel, danke. Eine Hummel sprach. Und Radharani sagte zu der Hummel, meine liebe Brahmara, also Hummel sagt, finde ich, nicht genau das aus, was Brahmara ausdrückt. Meine liebe Brahmara, folgendes, Krishna, du bist wahrscheinlich der Bote von Krishna. Aber ich will nichts mit dir zu tun haben. Denn Krishna ist genauso unzuverlässig wie eine Biene. Die holt sich den Nektar von einer Blume, und wenn der Nektar geholt ist, ja, dann fliegt sie weg und will nichts damit zu tun haben. So hat Krishna mit uns Gemeinschaft geholt und uns gehabt und den Nektar unserer Liebe für ihn genommen und ist dann weit weggegangen in eine andere Stadt. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Du kannst gleich zu deinem unliebenswerten Meister zurückgehen. Mit dir flieg weg, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und so redete sie mit der Biene. Als die Biene dann ein bisschen weg war, sagte sie, komm bloß schnell zurück. Ich habe was Falsches gesagt, ich meine das nicht so. Jetzt gehst du wahrscheinlich zu Krishna und sagst ihm das, und dann wird er nie mehr was mit mir zu tun haben. Und dann fing Radharani an, Krishna zu lobpreisen. Und so ging sie hin und her zwischen verschiedenen Emotionen, die wie ein Sturm in ihr wüteten. Nun, Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt uns, dass diese Biene niemand anderes war als Krishna selber, der die Form einer Biene, einer Brahmara, nicht Biene, Hummel, einer Hummel angenommen hatte, um mit Radharani und den Gopis persönlich Gemeinschaft zu pflegen. Die Details gehe, das würde sehr, sehr lange dauern. Ein Tag müsste man über dieses Lila sprechen. Aber ich möchte nur so weit sagen, vor einiger Zeit hat eine Devotee-Familie, die mir sehr wohl bekannt ist in Vrindavan, den Ort, wo das stattfand, in Besitz genommen und hat dort, um dieses Lila zu feiern, einen kleinen Tempel errichtet. Und plötzlich sahen sie, wie für sie aus einer anderen Dimension, eine so große Brahmara kam. Und sich hinsetzte und ganz genau zuhörte, wie anlässlich der, sagen wir mal, Weihung dieses Tempels, der Eröffnung dieses kleinen Tempels, es war mehr so wie ein Gedenkmal, eines Gedenkmals, die Biene zuhörte. Und diese Brahmara zuhörte. Und dann, als es dazu kam, wie das Gespräch zwischen Radharani und der Hummel aus dem Bhagavatam rezitiert wurde, fing diese Brahmara plötzlich an, in der Luft zu tanzen. Es war aber solch eine Brahmara, eine faustgroße Brahmara, die gibt es in der Biologie der Welt nicht. Es gibt nicht Faustgröße, es gibt Kolibris vielleicht, diese Kolibris sind kleiner sogar noch. Und die tanzte ganz sichtbar für mehrere Stunden, also während der Rezitation, und tanzte in verschiedenen Formationen. Hoch in den, gestern haben wir eine Warteschleife geflogen. Nicht? Das ist eine langweilige, äußerst langweilige Formation. Aber die machte Loopings und alle möglichen Feinheiten der Fliehkunst. Nicht? Und tanzte richtig zu der Melodie der Sanskrit-Verse. Und dann blieb sie lange Zeit da und die Devotees wussten, vielleicht ist Krishna erschienen als Brahmara und haben dann einen riesen Plate gekocht und haben dann ein großes Plate gegeben, was sie geopfert haben. Und die Biene hat etwas getan. Die hat das richtig alles gekostet und geschmeckt. Wie ein kultivierter Mensch, dem ein Plate mit verschiedenen Thalis und Zubereitung dargebracht wird. In Vrindavan passiert das jeden Tag. Wenn ihr in Vrindavan seid und ihr habt entsprechende Connections, hört ihr jeden Tag, dass etwas Besonderes, was mit Krishna in Verbindung ist, geschieht. Na, Vrindavan, wenn man sich ein bisschen, wenn man versucht, sich in der richtigen Haltung in Vrindavan aufzuhalten, scheint es plötzlich, dass sich Tore öffnen, durch die man schreitet und in ganz neue Erkenntnisbereiche Einlass findet. Das ist das heilige Dharma. So, lasst uns zusammenfassen. Wir haben gesagt, dass es sehr, sehr schwierig ist, uns Krishna hinzugeben, weil Krishna für eine bedingte Seele, die noch nicht ihre spirituellen Sinne entwickelt hat, weit entfernt ist. Krishna schickt uns aber Dinge, die nahe sind, mit denen wir in Kontakt treten können. Und wenn wir in Kontakt mit diesen Dingen kommen, können wir auch die Verbindung mit Krishna aufnehmen. Man nennt diese Dinge in Sanskrit Tadiyanam. Das, was mit Krishna in Tadiya heißt, in einer Beziehung steht. Und darauf, und es wurde besonders erwähnt, der Srimad Bhagavatam, der heilige Name, die Tulasi, seine Devotees, die heiligen Orte. Wenn man diesen sich nähert, dann kann man mit Krishna in Kontakt kommen. Wie soll man sich diesen Dingen nähern? Sehr wichtige Frage. Man soll sich diesen Dingen in einer dienenden Haltung nähern. Wenn wir den heiligen Namen schänden, dann sollten wir uns als Diener des heiligen Namens betrachten. Nicht als, ich habe mal verschiedene Meditationsgruppierungen besucht und die, das ist so typisch, die sagen, ich bin so schlecht drauf, jetzt muss ich ein bisschen meditieren, dann bin ich besser drauf. Schänden des heiligen Namens, es sollte ein Dienst sein. Eine andere Haltung, als ihn zu genießen. Den Devotees sollte ein Dienst zu den Devotees sein. Srimad Bhagavatam. Wie dient man dem Srimad Bhagavatam? Indem man es predigt. Indem man es achtungsvoll liest. Indem man es verschenkt, zum Beispiel, an andere Menschen. Seva, der Ausdruck Dienst, hat in Sanskrit zwei Bedeutungen. Einmal Dienst, dass man das tut. Und der zweite ist, dass man in die Nähe kommt. Durch Dienst kommt man in die Nähe. Nicht durch Ausbeutung. Zum Beispiel, wir wissen, dass zwischen Mann und Frau, da ist ein großes Thema heutzutage, ist das fast das wichtigste Thema, Liebe. Liebe kann man aber nicht, ist nicht so wie ein Objekt, was man sich einfach so holt, schrubbdiwupp, nicht, und sich das nimmt wie ein Kugelschreiber, den man sich vom Pult nimmt und so weiter nimmt. Liebe ist etwas, was in einem Prozess entsteht, nämlich dem Dienst. Liebe zu Krishna ist genau das Gleiche. Du kannst es nicht irgendwie abpflücken vom Baum, wie ein Objekt. Das ist das Hollywood-Verständnis von Liebe. Nicht? Da treffen sich zwei, mit deren Zähne geputzt sind, mit Blendax und weiß sind, und dann, ja, irgendwie versuchen sie dann übereinander herzufallen und sich die Früchte ihres Körpers zu plündern und denken, das ist Liebe. Das hat nichts damit zu tun. Das ist Ausbeutung. Das hat wirklich nichts damit zu tun. Liebe ist etwas, was in einem Prozess des Dienens entstehen kann. Auch selbst zwischenmenschlich. Nicht? Wenn Mann und Frau da sind und wenn sie wollen, dass ein gutes Gefühl, also Liebe füreinander auftritt, müssen sie füreinander sorgen, auch füreinander sich einstimmen. Nicht? Und dann, oder zwischen, auch zwischen, in jeder Hinsicht. So kann man also die Nähe stellen zu diesen Dingen, die Krishna lieb sind. So in dieser Schrift, oder in diesem Text, und damit komme ich fast zum Ende, wird besonders zweiter Dias erwähnt, dem man regelmäßig dienen sollte, um so zu Krishna in Kontakt zu kommen. Das sind einmal das Buch Bhagavatam hören und dann dem reinen Geweihten, der das Bhagavatam oder das Wissen des Bhagavatams verinnerlicht, dient. Das sind die beiden Dinge, um die unglücksverheißenden Dinge im Herzen zu überwinden. Nun wurde hier gesagt, die unglücksweisenden Dinge werden auf diese Art und Weise fast gänzlich vernichtet. Was bleibt noch übrig, müsste man sich fragen. Versteht ihr diese Fragestellung? Nicht, indem man Tadiyanam dient, also die Dinge, die mit Krishna in Beziehung sind, werden die unglücksverheißenden Dinge fast gänzlich beseitigt. Was wird noch nicht beseitigt? Wie bitte? Das falsche Ego. Noch jemand eine andere? Du bist der Sache sehr nah. Es bleibt immer noch im Herzen ein bisschen etwas, was aus dem falschen Ego entspricht, nämlich der Wunsch zu genießen in dieser Welt. Das bleibt noch übrig so im Herzen. Selbst durch den Dienst an einem reinen Gott geweihten und den Dienst am Srimad Bhagavatam bleibt dieser Wunsch noch, der ist ziemlich hartnäckig, sagt man, glaube ich, in Deutschland. Hartnäckig. Hartnäckig. Also der beugt sich nicht so leicht. Ein harter Nacken, der kommt nicht so runter, so leicht. Nicht? Und dieser Wunsch ist sehr hartnäckig. Er bleibt uns noch in gewisser Weise lange erhalten. Deswegen muss man letztendlich dazu kommen, ganz tief innen, sich so weit zu läutern, bis man in die tiefsten Schichten der Persönlichkeit hineingeht, wo dann wirklich der Wunsch ist, Krishna zu dienen. Das ist ein Geheimnis im spirituellen Leben. Das, was du in der tiefsten Schicht deiner Persönlichkeit willst, das wirst du in deinem Leben werden. Krishna-Bewusstsein ist etwas, wo man sich nicht verstellen kann. Ich versuche das schon, mich zu verstellen, schon seit langen Jahren, aber es gelingt nicht. Hare Krishna. Man muss ganz tief in die tiefste, das ist etwas Persönliches, das ist etwas, wo ein Devoti ganz tief mit sich selber drüber klar werden will. Und dann kann er das läutern und den tiefen Wunsch entwickeln, Krishna zu dienen. Hare Krishna. Nun mag jeder denken, ich habe einen von euch gesehen, der ist der Mund gerade runtergeklappt. Oh. da habe ich doch keine Chance. Ihr habt Chancen. Prabhupada hat einmal eine Vorlesung gegeben. Ich weiß nicht, ob euch das eben noch, weil wir jetzt so viel gehört haben und schon auf die Uhr schauen, wann hört das endlich auf? möchte ich nochmal sehen, ob euch dieses Detail auch nicht entgangen ist. Wenn wir wirklich alle unglücksverheißenden Dinge aus dem Herzen entfernen wollen, gänzlich vernichten wollen, geht das nur, Hare Krishna, wenn der ganz tief in uns der Wunsch, Krishna zu dienen, entstanden ist. Da müssen wir in die tiefsten Schichten unserer Persönlichkeit gehen. Wir haben jeder von euch hat irgendwo ein Kind in der Persönlichkeit, was schreit. Jedenfalls nach der New Age Psychologie. Hat einen Lebenden, einen Emotionalisten, einen Sentimentalisten, einen Rebell, einen nicht konformen Denker, nicht ein Sturkopf und ein Befehlsempfänger. Wir haben viele verschiedene Leute neben uns. Wenn meine ganzen Persönlichkeiten mal aus mir rauskommen würden, ihr würdet euch wundern, hier würden plötzlich 30 Satchin oder 100 Satchin anderen Swamis sitzen und jeder würde was ganz anderes zu euch sagen. So, spirituelles Leben muss bis in die tiefsten Schichten unserer Persönlichkeit gehen. Auch der Rebell, auch der Nichtkonformist, auch der Emotionalist, auch der Sentimentalist muss Krishna bewusst werden. Und die tiefste Schicht der Persönlichkeit ist, wo unsere Wünsche generiert werden. Krishna. So, ihr möchtet jetzt denken, oh, danke schön, Satchinandan Swami, für diese hochinteressante Vorlesung. Du hast es geschafft, uns auf philosophische Art und Weise zu entmutigen. Hört. Prabhupada gab einmal eine ähnliche, also vom Klang ähnliche Vorlesung. Also ich kann mich nicht auf die Stufe von Prabhupada stellen. Und dann sagte er, guckte er die Devotis an von seinem Vyasas an und sagte, ihr müsst ganz ernsthaft werden. Hundertprozentig ernsthaft. Sonst könnt ihr nicht Krishna bewusst werden. Und dann schwieg Srila Prabhupada und schaute die Devotis an. In deren Augenwinkeln kleine Diamanten anfingen zu glitzern, also Tränen. Ach, ganz ernsthaft. Oh. Und Prabhupada sagte dann, nö, 90% reicht schon. Die Devotis wurden ein bisschen froher im Herzen. Schaute Prabhupada an. Nein, mein spiritueller Meister war sehr entgegenkommend. 80% reicht schon. Dann ging er vom Vyasasan runter und er verlor dabei sein Chadda. Also das ist kein Chadda, das ist ein Uttadiya. Chadda, wie er da hat. Ne? Hare Krishna, welcome! Herr Darshan! Come close, Gonita, I want to see you. Haribo. So, die Devotees, Prabhupada blieb dann also nochmal stehen und holte sich sein Chadda und sagte dann zum Schluss, nein, zu 75% ernsthaft zu sein, das reicht schon aus. Aber mehr ist er dann nicht runtergegangen. Und dann haben alle gerufen, Jai Srila Prabhupada. Also das war ganz schön viel, 25% runtergehandelt. Nicht? Weil die Sache ist so, dass wenn wir uns einfach nur bemühen, Krishna sieht unsere Bemühung und macht dann den Rest wett, der noch fehlt. Ganz besonders ist Krishna erschienen in diesem Zeitalter, und hat das Yuga Dharma gegeben, mit Chanten der heiligen Namen als Lord Gorasunda oder Gorashan oder Patit Pavana, Joy Shachinandan, Prema Purushatama, Chaitana Mahaprabhu Ki. Nein, Krishna. Nicht? Es erschien in dieser Form, kurz als Lord Chaitanya, nicht um uns zu segnen und uns zu erheben. Hare Krishna. Hier bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen noch? Wenn wir angehaftet sind an die Ergebnisse unseres Dienstes, kommt das dem Wunsch der Sinnbefriedigung gleich? Ach so, ist der Grund, weswegen wir angehaftet sind an die Ergebnisse unseres Dienstes, der Wunsch nach Sinnbefriedigung? Weil das kann sein, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel macht jemand den Wunsch haben, etwas sehr gut zu machen, weil er Krishna und seinen spirituellen Meister damit erfreuen möchte. Es kann aber auch sein, dass die gleiche Person diesen Wunsch hat, weil sie sich damit erfreuen möchte. Zum Beispiel um Anerkennung zu finden und so weiter. Oder ein Koch, der kocht, der will etwas super gut kochen. Nicht damit er es gut, also damit er das selber dann genießen kann. Das kann vorkommen. Du wirst sehen, den am Anfang des im hingebungsvollen Dienstes immer noch der Wunsch nach Sinnbefriedigung da. Deswegen führen wir diesen Dienst aus und mit unserem spirituellen Meister. Und der, so heißt es, nimmt diesen Dienst entgegen und filtert den ein bisschen, dass diese Dinge wegbleiben und dass das, was ernsthaft an unserem Dienst ist, ist ja durchaus da, dass das dann zu Krishna gereicht wird. Wenn wir eine Opfer, Prabhupada hat das sehr schön ausgedrückt, ganz früher im Krishna-Bewusstsein, seitdem die Bodhi sagte, wenn ihr etwas opfert, sollt ihr es erst zu eurem spirituellen Meister opfern, der opfert ist, zu sein und zu sein und zu sein. Und so schließlich und so kommt praktisch das reine, nämlich die Bemühung, die ein Devotee macht, etwas zu Krishna zu opfern, das ist ja schon großartig, das nimmt Krishna dann an. Und unsere Schwächen, die vielleicht noch da sind, die sind nicht da. Die werden nicht angenommen. Zum Beispiel fällt mir das immer auf, wenn wir etwas opfern zu Krishna, dann tun wir die Tür sofort zu, damit es keiner sieht. Wenn ein Mensch das sieht, denkt er, oh, was könnte ich davon wohl genießen? Wie wird das wohl schmecken? So, die Opferung findet statt in einem abgeschlossenen Raum sozusagen. Im Raum, wo eben Krishna da ist und der spirituelle Meister. Das ist schon mal aufgefallen, nicht? Das wird so richtig zugemacht. Um dafür zu sorgen, dass eben das Reine zu Krishna kommt. Es möglichst rein zu halten. Einmal ging Mukunda das fort nach, er war Arzt und ging eine Visite machen, sagte zu seinem Sohn Raghunandan, bitte opfer die Speise für mich. Das ist hier gekocht, bitte opfer du es. Fast mein Lieblingslieder. Am nächsten Tag kam er zurück und sagte, wie war es Raghunandan, die Opferung? Ist es gut gegangen? Der Raghunandan war, wie alt bist du? 12. Raghunandan war noch ein bisschen jünger als Damodar. Also Damodar ist schon rechter Intellektueller, also 7 Jahre oder so alt. Und Raghunandan sagte, es war sehr, sehr schwer, die Opferung zu machen. Ja, was sagte Mukunda? Was war die Schwierigkeit? Wahrscheinlich die Mantras. Und die, wie heißen die nochmal? Ich sage mal, Mudras, glaube ich. Die Mudras und so. Das war vielleicht schwer für dich. Nein, nein, das war der leichte Teil. Was schwer war, war Krishna effektiv dazu zu bewegen, zu essen. Bis er dann gegessen hat, ist eine riesen Zeit dahin geflossen. Er wollte nicht essen. Ja, sagte Mukunda, gut, also ich war ein bisschen irritiert, kann ich bitte das, hast du noch ein bisschen Prasadam für mich da? Nein, er hat alles aufgegessen zum Schluss. Also es war aber ich musste alle meine Überredungskünste einsetzen. Er sagte Mukunda, das ist eine etwas ungewöhnliche Antwort. Und er beschloss, das noch einmal zu seinem Sohn noch einmal zu testen, und sagte, ich muss morgen auch weg. Bitte opfere heute das für morgen auch. Und er sah dann, er hatte sich hinter einer Säule versteckt, wie Raghunandan reinging in den Altar und nicht wieder rauskam. Das war also sehr erstaunlich. Wenn man etwas opfert, muss man hier raus. Weil und dann linste er weiter. Linste ist ein Ausdruck für im Geheimen schauen, lurken. Im Geheimen lurken. Und er lurkte also, wir sind ja in der Schweiz, ist auch ein schönes Wort, lurken. Und schaute dann und sah, wie sein Sohn da auf den Knien war. Und richtig, nun komm schon, gestern hast du gegessen, heute kannst du auch essen. Nun komm schon. Und ich richtig überredete. Ich habe ein so weiches Kissen gebracht. Und es geht ganz schnell. Du brauchst nicht leicht, ich weiß, ich esse auch manchmal nicht gerne. Aber es geht ganz schnell. Nun komm schon. Und dann sah Mukunda, wie der Krishna Deity, es war Gopinath, vom Altar runterging und sich in der Tat hinsetzte, um zu schmecken. Das ist Raghunandan, das ist. Ich weiß nicht, ob es bei dir machen würde, Dina. Bei dir vielleicht. Ne? So normalerweise, dieser Vorgang zu opfern, wird nur, da ist, sind reine Devotees da. Nicht? Und deswegen haben wir in unserem Dienst den Spirit, unseren spirituellen Meister. Es ist ganz wichtig, dass wir uns auch erinnern daran, wenn wir Service tun. Um es ein bisschen auszubilden. Denn unser Wunsch nach Sinnenbefriedigung, wie wir festgestellt haben, das ist, was nicht so, was noch hartnäckig mit uns bleibt. Diese ganz feinen Sachen. Oh, Krishna. Krishna. Da muss man richtig verbunden sein, damit der Wunsch richtig geläutet wird. Sodass wir wirklich in die Vrindavan-Stimmung kommen und nur Krishna dienen wollen. Gut, dann will ich hier mal schauen. Oh, ich wurde extra gebeten, dass ich doch um 9 Uhr aufhöre. Und weil es stimmt, wir sollten hier also aufhören. Ich danke euch sehr. Werde ich ein Schluss machen. Alles Gute. Denkt mal so, wir sind jetzt, heute ist was? Mittwoch. Morgen ist Donnerstag. Das ist ein Rasttag. Dann kommt Freitag, dann kommt Samstag und dann sind wir da. Zum Sonntag. Ich muss euch ehrlich sagen, für mich ist dieses Pada Yatra eine physische Anstrengung. Deswegen vielleicht wir kennen uns ja, manche von euch merken das vielleicht. Ich bitte, komm mal an. Muss mich dann erstmal hinsetzen. Und es ist auch eine innere Anstrengung. Es ist hier nicht der Zeit von der Verwirklichung zu sprechen. Das machen wir Samstagabend. Aber mir trotzdem möchte ich sagen, ich weiß halt, dass wir durch eine sehr bewegte Zeit gehen werden in der Zukunft. Die Anzeichen sind schon überall sichtbar. In jeder Hinsicht bewegt. Und ich sehe diese Zeit mit einem Gefühl von Interesse und auch mit dem Beten entgegen, dass allen Devotees es gut gehen möge. Ich weiß, dass viele Devotees in dieser Zeit sehr getestet werden, inwieweit sie schon Vertrauen entwickelt haben und so weiter. Das ist einfach die Zeit des Kali-Yogas, ist so, dass eben diese Dinge wie Shraddha angegriffen werden. Das ist ganz natürlich, das muss, gehört in die Zeit hinein. Nun habe ich deswegen, weil ich sehr viel darüber nachdenke, wie man den Devotees nützen kann und helfen kann, sehr große innere Reise, große Kilometer, Meilen, die man da zurücklegt, die Nachdenklichkeit des Wanderns und des Für-sich-Seins. Das ist ein sehr nices Pada Yatra. Und ich möchte euch ermutigen, ich finde es sehr nice, wie ihr so nice durchhaltet und bei den Kirtans so mitmacht, bei den Ziehen der Wagen. Siamananda ist gerade dazu gekommen. Es ist ganz schön anstrengend, weil die letzten Tage war es wirklich heiß. Und jetzt hat Krishna uns wenigstens einen Schirm gegeben. Nicht, das ist schon mal sehr, sehr schon erleichternd. Gut, ich wünsche euch also einen wunderschönen Padayatra-Tag. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Go Nitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol.